Ungefährliches Halbwissen, the last missing podcast.
Ich weiß, was Sie jetzt denken, und Sie haben recht.
Schenken Sie sich einen ein, schuppdidu.
Das haben wir im Kopf und nichts anderes.
Können wir das schaffen?
Wir schaffen das.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
Ich freue mich darauf, bei Ihnen Gast sein zu dürfen.
Da lache ich mir doch einen Arsch ab.
Ja, Susudai, Paul.
Hallo Hinrich, ich höre dich klar und deutlich.
Ja, dabei bin ich im fernen Sri Lanka. Es ist verrückt.
Ja, und ich nicht.
Ja, herzlich willkommen zu dem sechsten und letzten Teil unseres kleinen Feriensprints.
Hallo Leute, es sind Ferien. Alle machen blau von Flensburg bis nach Oberammergau. Denn es sind Ferien und mit viel Tamtam und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Unser Ferienprogramm.
Die Doppeltrilogie ist zu Ende.
Ja, leider.
Ich kann 6 durch 3 teilen, dann kommt doppelt raus. Ja, und vor allen Dingen, ran an die Arbeit wieder, Leute. Raus aus den Ferien.
Wollen wir wirklich diese Folge mit einer Lüge beginnen?
Ja.
Ja. Nein, wir wollten die letzte Folge unseres Ferienprogramms noch aus der Ferne aufnehmen, aber wir sitzen uns schon wieder gegenüber, aber ganz frisch gelandet.
Ist so. Ja. Ist so. Du siehst dafür gut aus.
Oh, das geht runter wie Kokosfett.
Palmöl.
Palmöl.
Ja, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich würde lügen, wenn ich sage, ich freue mich auch, aber nein, es ist gut, wieder hier zu sein.
Ja,
aber
ja,
es
ja.
war, oh, noch hängt es ein bisschen nach.
Das ist gut.
Ja, aber es war ja nicht alles immer gut.
Ja.
Ja, ich möchte gleich, das ist verrückt, ich fange gleich mit meinem Tipp an.
Okay.
Ja, und mit einem Tagebucheintrag.
Mhm.
Ja, ich möchte es total authentisch halten.
Ist das dein Tagebuch?
Es ist Abend. Ich liege im Hotelzimmer. Seit einigen Tagen lebe ich von Rotwein und Opium. Und mein Darm muss eine rasende Lebenskraft oder einen verzweifelten Todesmut besitzen, dass er trotz allem noch nicht Ruhe gibt. Zum Stehen oder Gehen reicht heute Abend der Mut und die Kraft nimmer recht. Auch haben wir Regenzeit und draußen liegt eine verregnete, tiefschwarze Nacht, obwohl es kaum erst Abend wurde. Ich muss irgendwie von der augenblicklichen Gegenwart abstrahieren. So will ich denn notieren versuchen, was ich vor 2 Stunden gesehen habe.
Mhm. Könnte deins sein.
Ja.
Das ist aber das von deiner Frau.
Wo bist du hängen geblieben? Bei Opium, ne?
Ja, Rotwein, Opium. Bei Rotwein habe ich erst Wolfgang Kubicki gedacht.
Ja.
Aber dann da hinten raus war es doch zu gut.
Ja.
Ja, erkennt man den Herrn,
ja.
Die Dame,
ja.
Ein Herrn?
Ja, ein Herr, ein Nobelpreisträger.
Noch lebendig?
Nein.
Literaturnobelpreis?
Ja.
Hemingway?
Nein, Deutsch.
Hesse?
Ja.
Hm. Viel mehr gibt's auch nicht, oder? Krass und so, ja.
Thomas Mann.
Thomas Mann, ach ja. Ja, der geliebte Thomas Mann.
Absolut.
Ja. Herr Hesse?
Ja.
Okay,
Hermann Hesse
schrieb er denn?
Wo? In Candy. Und zwar.
Candy Shop.
Ja, Candy mit K. Hm. Er lag im Queens Hotel.
Und das ist.
Und als ich diese Zeilen das erste Mal las, lag ich.
Im Queens Hotel?
Im Queens Hotel.
In einem King-Size-Bett?
Oh ja, sehr. Sehr.
Cool.
Hermann Hesse schrieb das in seinem Werk aus Indien. Spaziergang durch Candy heißt das Kapitel. Und er findet nicht viel Gutes und Lobendes über Candy und er begnügt sich nicht mit so Kleinkram. Er kritisiert außerdem in Bausch und Bogen die Bevölkerung,
mhm.
Die örtlichen Mönche, die Tempel und den Buddhismus im Allgemeinen.
Ja. Warum war Hesse in Indien?
Weil er eine kleine Lebens- und Schaffenskrise hatte. 1913.
Ist ja gut für ihn ausgegangen dann, ja, wenn er da so viel Spaß hatte.
Ja, und er hatte sich Erleuchtung versprochen. Und sie ist nicht, also er wurde nicht erleuchtet. Dieses Werk aus Indien ist auch wirklich nicht besonders gut. Sehr viel später hat er, also er hat ja sehr viel über philosophisches Selbst- und Ich-Findung und so weiter geschrieben, religiöses, ne, also sowohl auf christlicher als auch auf buddhistischer Seite. Und sehr, sehr viel später ist dann auch aus den Eindrücken dann Siddhartha entstanden.
Okay.
Aber
wann war er da?
1913.
1913. Wer ja Erleuchtung in Indien gefunden hat, sind ja die Beatles.
Ja.
Und was war später?
Ja.
Und die hatten auch die richtigen Leute dabei.
Ja, aber das war in Indien und er schreibt aus Indien, aber der ist dort auf sehr koloniale Art großzügig und so. Er meint Sri Lanka.
Na ja, gut. Details.
Ja, genau.
Auf den damaligen Karten vielleicht nicht so deutlich zu erkennen.
Naja, beides britisches Weltreich. Aber deswegen komme ich gleich zu meinem Tipp.
Ja.
Es ist das Queen's Hotel, das ich wieder über diese App gefunden habe, Agoda. Ah,
ja. Okay.
Wieder, das ist sonst nicht meine Art, aber ich sage es, wirklich ein 5-Sterne-Kolonialstil-Haus, sonst irgendwas mit allem, zum Preis des deutschen Jugendherbergwerks. Es ist wirklich unglaublich.
Was ist sonst nicht dein Stil? Das Koloniale, die 5 Sterne nimmst
du gerne. Das auch, aber auch zu sagen, was das nun gekostet hat. Also okay. Das ist so. Und dieses Hotel ist original. Mhm. Also, es ist super im Schuss. Livrierte Gestalten umspringen ein. Es ist großartig in so kolonialen Fantasieuniformen, also in weißen Bermuda-Shorts und weißen Jackets. Dazu so ein weißer Tropenhelm mit so einer kleinen Spitze oben drauf. Es ist ganz bizarr. Und das dann so dunkle, schwere Holzdielen, die im Laufe der tropischen Jahre durchaus einige Verformungen, also das ist der Boden ist nicht eben, um es mal so zu sagen. Also unter unserer Zimmertür war es auf der einen Seite auf Anschlag und auf der anderen Seite hatten wir so gut 3-4 Zentimeter.
Flott hochgezogen, wird man heute sagen, ja.
Nee, es war cool. Groß, es war groß, ein unfassbares Hotel. Luxus und so weiter gibt's woanders und ganz anders. Aber das war wirklich der unrenovierte, aber immer im Schuss gehaltene Charme der Kolonialzeit. Und dazu las ich eben diesen leicht lamoyanten Hesse.
Okay. Wo auch darauf hingewiesen wird, dass er da war?
Ja, ja. Also vor Ort? Nein. Okay. Das ist ganz witzig. Das ist bekannt, also das ist jetzt nicht aus den Fingern gesogen, sondern das ist so. In der einschlägigen westlichen Literatur ist das dann auch zu recherchieren. Und dann bin ich eben zur Rezeption gegangen, weil ich gefragt habe, welches Zimmer denn oder so. Und sie wussten damit nicht so recht, was anzufangen. Aber das ist auch wahrscheinlich, das ist sehr deutsch, ne? Also Hesse, ich weiß nicht, ob der ernsthaft veröffentlicht wurde in anderen Zungen.
Das weiß ich auch nicht. Ich bin ja auch bar jeder Ahnung, was Hesse angeht.
Ja, ach so, ne, das war bei mir so Sturm- und Drangzeit. Also der Demian.
Die kommt bei mir noch.
Ja, der Demian, Glasperlenspiel, Siddhartha natürlich, so, das war schon, ja.
Ja, okay.
Ist ja so Coming-to-Age-Literatur, das ist ja.
Aber diesen Tipp würde ich auch gerne nachreisen. Ich brauche für nächstes Jahr noch ein Ziel fürs Auto.
Ja. Ja, ja. Die Fähre von Indien nach Jaffna und dann bist du da.
Ja. Und die Fähre nach Indien?
Nee, da kannst du hin.
Geht so, oder?
Ja, zweimal tanken musst du schon.
Ja. Einmal. Eigentlich ist ein Benziner, zweimal.
Ja. Ja. Ja, okay. Also, mein Tipp, Queen's Hotel in Kandy, direkt am See, direkt am Zahntempel, der Hauptsehenswürdigkeit von Kandy.
Zarentempel?
Nein, Zahn.
Zahn?
Ja.
Mit H?
Ja. Hm. Dort befindet sich ein Zahn Buddhas, der dort verehrt wird. Zweimal am Tag kann man sich mit gebührendem Abstand anschauen. Dann werden Schreine geöffnet und sie verraten einem aber nicht, ob es das Original ist oder nicht. Also sie haben das Original, aber sie verraten nicht, ob sie es gerade dort haben, zeigen wollen können, weil dieser Zahn nämlich so etwas wie Reichsinsignien sind des letzten Maharajas, und die Engländer haben das Ding geraubt, wie auch schon zuvor die Portugiesen. So.
Machen die das?
Mhm. Die Engländer? Um die Macht zu brechen.
Ah.
Und kaum hatten sie es getan, haben die Singalesen gesagt, LLH, ihr habt das, die Kopie.
Mhm. Na klar. Können wir nochmal eine Folge exklusiv über Reliquien machen?
Ja, sehr gern.
Ja, okay. Ich habe aber trotzdem eine kurze Verständnisfrage. In Indien gibt es doch ein, also Indien ist doch mehrheitlich hinduistisch.
Ja.
Buddhismus spielt gar keine Rolle. Nicht, am Rande so.
Ja, nicht viel.
Aber auch Sri Lanka ist es andersrum.
Ja.
Andersrum.
Da sind Buddhisten. Ganz, ne? Nicht ganz. Also, es gibt eine Mehrheitsgesellschaft, das sind die Singhalesen. Mhm. Eine Ethnie, von der man bisher annahm, dass sie auch aus dem Indischen kommt, aber jetzt ist man wohl eher auf die Idee gekommen, dass es so aus dem Malaiischen irgendwie, also von der anderen Seite. Mhm. Die machen 2/3 der Bevölkerung ungefähr und sind so an der Westküste und dann geht es runter über das Kernland, über das Hochland und dann die Küste runter, Gol und dann so. Im Norden und im Osten, ein Küstenstreifen, der gar nicht so schmal ist, gibt es eine weitere Volksgruppe namens Tamilen. Das sind Hinduisten.
Okay.
Und die Tamilen sind nun direkt über das indische Festland abzuleiten, denn die Provinz auf der anderen Seite der See, also auf indischem Festland, heißt auch Tamil.
Okay.
Und der Bürgerkrieg, den es dort lange gab.
Das nimmt meine Frage vorweg, ja. Wie man sich versteht.
Man versteht sich inzwischen ganz gut.
Okay.
Es gibt wohl eine weitere strukturelle Benachteiligung der tamilischen Gebiete. Es gibt aber inzwischen echten Frieden. Das ist mehr als Waffenstillstand. Das liegt wohl auch daran, dass dieser Bürgerkrieg, der sehr lange und sehr, sehr blutig gewesen ist, sehr blutig geendet hat in einem echten Massaker. Das wollen die Singhalesen immer nicht so richtig hören, aber das ist so. Also als sie konnten, hat Herr Rajapaksa, der damalige Präsident, zugeschlagen und die Zahl der Todesopfer inklusive vieler Zivilisten ist schwankt so zwischen 40 und sonst irgendwie 1000. Also das ist amtlich, was er da angerichtet hat. Mhm. Wird aber auch in den Gesprächen mit den Leuten da immer als wir endlich Frieden hatten, beschrieben. Also das ist, und es gibt es weiterhin, dass Massengräber gefunden werden und so.
Okay.
Und vorher hat es im Vorfeld schlimme Pogrome gegen Tamilen gegeben. Also ich erinnere mich, dass so in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, viele Menschen aus Ceylon, wie wir damals sagten, zu uns kamen. Das waren alles Tamilen, die aus den singhalesischen Gebieten vertrieben wurden. Und zwar durch wirklich echte Pogrome. Also Leute von Tür zu Tür und so. Mhm. Ja, und im Tamilen-Gebiet gibt es 3 größere Städte. Davon sind 2 wohl sehr nett. Jaffna, ganz im Norden. Und dann Trincomalee, unter Expats im Expat-Jargon Trinco Town genannt.
Yeah.
Oder einfach nur Trinco und
okay. Okay. Man kriegt ja sonst nicht so viel mit aus der Ecke.
Ja, das ist ein sehr stilles Land. Dabei lohnt es sich, da wirklich ein bisschen hinzugucken. Es ist ein relativ kleines Land. Die hatten vor knappen 2 Jahren echt einen Staatsbankrott. Also mit allem, mit wie man sich's vorstellt. Also Banken geschlossen, die Regierung hat mitgeteilt, dass sie keine Kredite an den IWF mehr zurückzahlt und so weiter und so fort. Daraufhin hat der IWF zu dem eben schon genannten Rajapaksa gesagt, das kannst du gerne so machen, aber dann gibt es auch weiterhin kein Geld. Wir schlagen vor, dass du mal deine Sachen zusammenpackst und den Schlüssel auf den Schreibtisch legst und dann können wir auch mit einer Nachfolgeregierung wieder reden.
Okay.
Hat super geklappt. Sein Nachfolger sitzt seit 2 Wochen nicht im Knast, weil er sich ins Krankenhaus abgesetzt hat, weil er sonst in den Knast gegangen wäre wegen Korruption. Es ist, also politisch ist es ein Traum.
Okay, das ist aber gut zu wissen, weil ich spiele ab und zu mal, wenn ich Langeweile habe, so ein Geo-Hunter-Spiel, wo dann so in 8 Kategorien unterschiedliche Flaggen gezeigt werden und dann muss man das Ranking sozusagen. Jetzt weiß ich, dass Korruption bei Sri Lanka, das kommt nämlich manchmal, ich weiß immer nicht, was ich machen soll, dass Korruption eine gute Idee ist.
Ja, ist eine gute Idee. Okay. Tolle Fahne übrigens, wenn ich das mal sagen darf.
Ja, so ein Löwe mit so einem Schwert und so, ne?
Ja.
Tiger?
Nee, Löwe schon richtig, der singhalesische Löwe.
Und coole Farben.
Ja, auch die haben natürlich eine Bedeutung. Mhm. Das Besondere an der Fahne ist, dass es eine von ganz wenigen Fahnen ist, die nicht nach unserer Größe, nach unserem Seitenverhältnis funktioniert, weil sie ein normales Seitenverhältnis hat, der singhalesische Löwe. und haben dann jeweils ein Streifen für die weiteren Bevölkerungsgruppen dran und haben da das Grün für die Muslime, die es dann nämlich auch gibt. Mhm. Nicht so wenig, Christen gibt es da auch, haben die Portugiesen mitgebracht. Und das Orange für die Buddhisten oder auch die Hinduisten.
Nee.
Und deswegen
ist länglicher, ne?
Genau, deswegen ist es um diese beiden Streifen länglicher.
Okay.
Ja, ich wollte noch zwei kleine Geschichten erzählen, punktuell. Wie gesagt, ich noch liebäugel ich mit dem Gedanken von Sonderfolgen. Das zweite ist eine Geschichte einer Bahnreise. Das ist so touristisch wie nur was. Also wenn du da bist, dann gibt es drei Dinge, die zu erledigen sind, dringend zu erledigen sind. Das erste ist, dich in so eine Ayurveda-Einrichtung zu begeben, dich durchkneten zu lassen, komisch zu essen und so. Das macht man so.
Komisch essen? Also ich
wenig. So eine Art Heilfasten, aber.
Nee, dann nicht.
Na, das ist, also ich
habe. Keine Pommes oder was?
Ganz wenig.
Ayurveda-Nuggets.
Das ist so ein Klassiker, den ich jetzt nicht gemacht habe, ist 14 Tage und dann eine Woche Ayurveda-Anwendung und eine Woche Beach oder wahlweise Rundreise.
Ach so, okay. Mhm.
Damit komme ich gleich zu meiner dritten Geschichte.
Und also ich kann mir das ganz großartig vorstellen, glaube ich.
Ja, das ist, glaube ich, auch großartig. Nur dafür braucht man Muße und Zeit. Also das ist, da bieten sie dann an der Straße immer so zweimal 30 Minuten Ayurveda. Das ist
ist nichts in der Übung.
Naja, das ist wie für 30 Minuten beim Rauchen aufhören.
Das oder anfangen.
Ja, das ist noch doofer, ja.
Muss man mal ganze Schachtel kaufen.
Aber es gibt dann, wenn man eine Rundreise macht, fährt man von der Küste ins Landesinnere und das macht man am allerliebsten, am allerbesten mit der Bahn. Und zwar, wenn man es richtig schön macht, dann macht man es mit einer Bahn von Kandy nach Yala. Mhm. Und Yala Yala ist vollkommen falsch bei dieser Bahn. Es geht zumeist in Schrittgeschwindigkeit ins Hochland. Die Türen sind selbstverständlich immer offen.
Besser ist, nehme ich an.
Nein, oder ist das so, damit Touristen sich rauslehnen können und schwungvolle Selfies machen können.
Ach so.
Der eine steht in der einen Tür und der andere macht akrobatische Übungen an den Haltegriffen.
Okay, wird beim Einsteigen gezählt, wie viel drin sind und beim Aussteigen geguckt, wie viele es nicht geschafft haben?
Es gibt Tatsache bei manchen Bahnen, wir sind ein paar Mal mit der Bahn gefahren, bei manchen Bahnen gibt es Displays, auf denen verschiedenste Sachen gezeigt werden, zum Beispiel uralte Mr. Bean-Folgen und Tom und Jerry.
Ja, klar.
Und ja, und dazwischen immer Warnungen, dass man sich bitte nicht.
Okay, ist doch schön.
Ja.
Tom und Jerry übrigens habe ich mir letztens beim Zahnarzt ausgesucht, das lief an der Decke am Fernseher. Ich gesagt, nee, lass ruhig an.
Ja. Ist witzig. Ja, ist gut. Hoffentlich nicht laut gelacht. Dann beißt man schnell die Instrumente ab.
Ich habe wissend so
gemacht. So, auf jeden Fall. Ich möchte kurz berichten von dieser Bahnlinie, die wirklich nicht so originell ist. Es waren zwei, drei Singalesen oder Menschen aus Sri Lanka dabei. Der Rest war
quasi Busreisende.
Ja.
Ja, okay.
Aber es ist so großartig, dass man es gesehen haben muss. Und diese Strecke ist gar nicht lang. 160 Kilometer, 163 Kilometer und man braucht 6 Stunden.
Boah.
Es ist total cool.
Verpflegung und so weiter gibt's?
Gibt's alles. Ja, ja, ja. Also da kommt morgens kommt der Caterer durch und sagt, was man denn möchte. Und dann hat er warmes Essen, gibt's zwei, drei zur Auswahl und dann weiß er eben, an welchem Bahnhof er wie viele, und dann meldet er das. Und dann, es ist großartig.
Das ist cool.
Es gibt auch einen sehr, sehr geilen Speisewagen, der so eine Mischung hat aus Kolonialstil und Mitropa DDR. Es ist großartig. Aber es gibt gekühlte Getränke. Und
sehr gut. Okay.
Es ist alles wunderbar.
Dann klingt das nach großem Spaß.
Ja, es ist ein sehr großer Spaß.
Das sind übrigens so Annehmlichkeiten, die bei der Museumsbahn zwischen Kappeln und Süderbrarup fehlen.
Ja.
Was die Reise dann ein bisschen beschwerlich macht. Aber das nur am Rande, um einen Vergleich zu ziehen.
Und diese Bahn, nur mal so, ist sehr, sehr alt. Und das heißt nicht, dass es eine Strecke ist, die vor langer Zeit gebaut wurde, nämlich 1864, sondern man ist praktisch im Originalzustand.
Schön.
Also die Waggons und so, das ist alles wirklich, wirklich alt. Und das macht natürlich den Charme aus. Also Es wäre auch ansonsten kein schnelles Reisen, ja, weil Hochland, aber es geht deutlich schneller. Aber man ist ja nun nicht da, um schnell in Kandy zu sein, sondern um durch diese Teeplantagen zu fahren. Und das ist das Ding. Man fährt also durch am Anfang durch Reisfelder und dann fährt man durch Teeplantagen.
Das sieht schön aus.
Absolut. Es sieht großartig aus. Der höchste Punkt ist knappe 2000 Meter. Und jetzt ist die Frage natürlich, warum diese Eisenbahn? Und die Antwort ist, weil die Briten den Tee nach unten bringen wollten.
Ja.
Der Tee ist aber überhaupt nicht, ist kein traditionelles Gewächs.
Nee, das wurde doch irgendwo aus China geklaut, oder?
Richtig, das wurde aus China geklaut und die Briten waren halt nicht in der Lage, den in Großbritannien anzubauen.
Genau. Gab es nicht irgendwie, dass so Pflanzenraub ist, auch eine ganz tolle Geschichte.
Ja, es ist großartig. Ja. Mehrfach versucht und irgendwann hat es geklappt.
Wer war das nochmal? Weiß man das noch?
Ja, das weiß man. Es gibt dazu von Geschichten aus der Geschichte oder irgendein Podcast.
Ja, gibt es die Teepflanze irgendwie dann.
Genau, genau. So, und so kam der Tee nach damals Ceylon. Mhm. Dort wurde Kaffee angebaut. Aber 1869 hat ein Pilzbefall praktisch alle Kaffeepflanzen zerstört. Und auf die frei werdenden Flächen hat man dann Tee gepflanzt. Großartig. James Taylor hat das gemacht. Der hat den Grundstein für die Teeindustrie in Sri Lanka gelegt. Aber, und jetzt kommt der Trick, es kam dann ein Mensch, der eine großartige Idee hatte. Nämlich, dass er Tee ohne Zwischenhändler in England oder in Großbritannien an die Menschen verkaufen kann. Und das hat den Tee wirklich in Großbritannien populär gemacht. Von einem Luxusgetränk zu einem Massengetränk. Und das hat er gemacht, indem er Herrn Taylor und allen anderen dort, den allermeisten anderen, die Teeplantagen abgekauft hat und sie dann direkt in England verkauft hat. Ein Mensch namens Lipton.
Ach, guck. Herr Lipton.
Herr Lipton. Und das ist der Beginn
des Pfirsicheistees.
Dieses Imperiums und damit des weltweiten Teehandels.
Hm. Okay. Und die ganzen Büntings und Messmers sind dann danach gefolgt.
Ja, genau. Nachdem das dann populär war.
Mega. Mega gut. Zugänglichkeit der Masse, für die Masse bereitstellen. Das ist eine gute geschäftliche Idee.
Absolut. So, und das ist, bis heute ist, gibt es natürlich Lipton, allerdings vor Ort ist es nicht so richtig. Dilmah ist das, ist die Teemarke. Ich meine, die ist auch staatlich. Das ist ganz lustig. Das Land heißt selbstverständlich Sri Lanka. Mhm. Und nicht Ceylon, wie früher. Der Markenname des Tees ist aber weiterhin Ceylon.
Ich kenne ein sri-lankisches Restaurant nicht weit von hier. Es heißt Little Ceylon.
Ja, ja, ja.
Wie ist denn das auf Englisch? Ist es nach wie vor?
Nein, schon Sri Lanka.
Auch Sri Lanka, okay. Lipton.
Genau. Das
ist auch schon ein bisschen her dann, oder?
Ja, ja. Ende des 19. Jahrhunderts, 1880, 90. Okay. Mhm.
Ja, weil es ist ja eigentlich, dass die Engländer Tee trinken und die Ostfriesen ist ja eher, ich sag mal, geografisch ungewöhnlich. Mhm. Irgendwie muss es da hingekommen sein. Und ich glaube, für den deutschen Markt war es dann eben Messmer oder Bünding.
Kann sein, ja.
Die wahrscheinlich dann auch irgendwie dem Vorbild nachgeeifert sind, weil es ein, ich hab die Teeplantagen in Uganda mal gesehen, was ich da für merkwürdig halte, aber die machen besser Kaffee. Aber es sieht dann einfach schön aus. Es ist eine schöne Pflanze.
Ja.
Finde ich.
Ja.
Schöner als so ein Bananenhain.
Ja, und das ist auch ganz toll in diesen Terrassen und das muss ja mit Hand gepflückt werden. Es gibt dazu keine vernünftigen Erntemaschinen und das ist natürlich für die Bevölkerung oder es ist harte Arbeit.
Mhm. Aber es ist Arbeit.
Stell dir das einfach vor, Fahrtwind und deswegen nicht so heiß, Hochland, dieser Zug und man fährt an.
Ja.
So, es ist schon schön.
Mit dem Heineken in der Hand.
Lions Lager,
verstehe.
Ja, über einheimische Produkte würde ich auch nochmal mit dir reden wollen. Dazu machen wir auch eine Sonderfolge. Lanka Ashok Leyland, die großartige Busfirma. Also wir sind bei Kraftfahrzeugen.
Ja.
So und so Enfield, das ist die älteste Motorradfabrik der Welt, kommt aus Indien, kennt kein Mensch. Mhm. Fährt da rum, sehen alle aus wie Retro-Geschichten. Mhm. Wie so Indians oder Harleys.
Okay.
Fantastisch. Und natürlich, wir sprachen schon häufiger drüber, über den Toyota Hilux oder
Land Cruiser.
Den Land Cruiser. Und es gibt dort ein Kraftfahrzeug namens Mahindra Bolero, ein indisches Kraftfahrzeug. Würde ich im weiteren Sichtungsfeld behalten
wollen. Okay, Mahindra ist natürlich, würde ich jetzt so geografisch in die Richtung packen. Bolero, nein.
Ja.
Machen die das denn auch? Also deutsche Autohersteller müssen ja immer gucken, dass sie mit ihrem Modellnamen nicht irgendwelche Volksgruppen weit entfernt zu Tode das beleidigen. Bolero, wir müssen ja wahrscheinlich indische Firmen genauso gucken. Ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Also, wir tun das so ein bisschen ab. Ne? Der Markt ist natürlich gigantisch.
Viel größer.
Ne? Also Tata und Mahindra und auch dieses Ashok Leyland, das sind gigantische Firmen. Ne? Also, und jede Diskussion bei uns zum Thema Entwicklung des Automobilmarkts und so, diese Eurozentrik, ne, das ist echt lächerlich, wenn du dir überlegst, wie viele Kraftfahrzeuge in Asien durch die Gegend fahren und was das für ein Markt ist, bei dem wir bei Licht betrachtet keine Rolle mehr spielen.
Also, ist so.
Da fahren entweder indische oder chinesische Autos. Aber Japaner sind noch ein paar.
Ja, genau. Weil die Japaner machen es irgendwie ein bisschen geschickter.
Und es sind alles andere Modelle als bei uns. Mhm. Wir sind mit so einem Menschen eine längere Fahrt über 6 Stunden gefahren. Und der war wahnsinnig stolz, weil er so ein tolles Kraftfahrzeug hatte. Und das fährt 110. Und er sagte, so was Geiles. Und da gibt es eine einzige Autobahn. Und da ist 100. Und da fährt auch keiner schneller. Also ist auch nicht notwendig. Also das Land ist relativ klein. Aber so, und dann, das war so, ne? Dann war ich wieder hier und wir sind dann in Frankfurt gelandet und fahren auf die Autobahn. Das Erste, was ich mitbekomme, dass sich zwei so eine Autoposer so ein Rennen mit, weiß ich was, 200 liefern. Und dachte ich mir, das ist genauso sinnlos, wie in jedem Land so zu fahren. Das ist einfach ein Fetisch. Also die hatten einfach Bock drauf. Ja.
Ja.
Ist nach 3 Wochen albern.
Ist, glaube ich sofort.
Man gewöhnt sich ja schnell dran, ne? Aber das ist albern. Lass mich eine letzte kleine Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Und dafür springe ich Tatsache noch einmal in das gar nicht so schöne Thema Tsunami. Ich beendete meinen Aufenthalt, wie es denn so viele tun, indem ich mich nochmal 2 Tage an den Strand legte. Und dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man geht in den Nordosten, das wäre Trincomalee, oder man geht in den Südwesten, das ist der Teil, der deutlich touristischer ist. Das ist das Gebiet um die Stadt Gol. G-A-L-L-E geschrieben. Da sind drumherum ganz viele. Es gibt eine Straße, die Gol Road, und die geht einmal von Colombo die Küste entlang. Und endet dann in Matala. So, wieso? Und wir waren in einem schönen Ort, den ich auch sehr empfehlen kann, Unawatuna. Und gar nicht weit von Unawatuna, vielleicht 7-8 Kilometer. Auch dort hat eben dann der Tsunami zugeschlagen, vor 20 Jahren. Es befand sich dort aber zu der Zeit ein relativ prominenter Gast. Nämlich von seinem Freund und langjährigen Fotografen, von seiner Redenschreiberin und späteren Ehefrau und einem weiteren Freund begleitet, machte er eine Abspeckkur über Weihnachten, Ayurveda.
Ja.
Und durchbrach damit seine Routine, denn sonst machte er diese Abspeckkuren am Wolfgangsee.
Am Wolfgangsee? War der Helmut Kohl?
Und es war Helmut Kohl.
Ah.
Und Helmut Kohl war in einer...
Nur für die Tochter von Markus Söder, das war mal ein deutscher Bundeskanzler.
Genau.
Einfach mal nachlesen.
Ja.
Vor Schröder, auch ein deutscher Bundeskanzler.
Also, der Herr Schulze fuhr alle 2 Jahre, das ist der Fotograf, sozusagen der Hausfotograf von Helmut Kohl gewesen, alle 2 Jahre hin und hatte das Helmut Kohl sehr ans Herz gelegt und hat ihm gesagt, mach das mal, Diät, Massage, Bäder, Behandlung, So, das alles.
Jetzt voll Bock drauf übrigens, ne?
Ja, es muss großartig sein. Und das ja mit dem fantastischen Ozean vor der Nase. Und das machst du, das ist ja kein bisschen nicht kaserniert, sondern du hast eben diese Anwendung und dann gehst du raus und legst dich ein bisschen an den Strand. So, ist klar, das ist der Hammer. Und das Ganze eben ja rund um Weihnachten, das ist so die Hauptzeit, weil die ja ein stabiles Klima haben. Es ist nur die Frage, wann haben die Monsun? Und rund um Weihnachten, wenn es bei uns kalt ist, ist es da eben nett. Deswegen ist das die Hauptreisezeit. Und das war auch der Beweggrund für Helmut Kohl, wie für viele anderen. Und erst dann am 20. Dezember, also eine knappe Woche vorher, ist er dort hingeflogen nach Paragon in Talpe. Also Paragon ist diese Ayurveda-Geschichte in Talpe. Das ist so 15 Kilometer von Kohl entfernt. Und bezog sein Zimmer im dritten Stock, was ich für den weiteren Verlauf als ziemlich gut herausstellen sollte. Ja. Und das war ein sehr gut gemauertes Haus und sein Fotograf war unten in der Lobby und sah, wie das Wasser langsam reinkam. Und Helmut Kohl stand wohl auf dem Balkon und rief noch runter, weil auf einmal die Palmen weg waren. Und der Fotograf ist dann hochgerannt und dann haben die dadurch überlebt, dass Wasser ist bis mindestens zweiten Stock gekommen. Das Haus ist verwüstet worden, aber nicht zerstört. Mhm. Und dann sind die da raus, spät, also an dem Tag noch. Und dann war die Frage, was machen sie jetzt? Es war ja, die ganze Infrastruktur war zerstört und die hatten eben einen Fahrer und der hat die mitgenommen und hat die 20, 30 Kilometer ins Hinterland genommen, in, ja, wie dort Menschen eben wohnen, in sehr einfachen Behausungen. Dann hat Helmut Kohl da mit seinen Leuten zwei, drei Tage zugebracht in dieser sehr einfachen Behausung. Und das Auswärtige Amt, der hatte natürlich auch Sicherheit dabei und so. Er war ja nicht mehr Bundeskanzler, aber der hatte schon noch Sicherheit dabei. Mhm. Und Helmut Kohl hat wahnsinnig viel Wert drauf gelegt, weil er gesagt hat, es geht hier überhaupt nicht um mich, dass das total diskret behandelt wird. Das ist erst Wochen später rausgekommen, dass er da war.
Okay. Hätte mich jetzt auch nicht gewusst. Ich dachte, das kommt jetzt durch diesen Podcast raus.
Das kommt nicht durch den Podcast raus. So, und dann hat Helmut Kohl gesagt, ich kann hier nicht weg. Also dann haben sie gesagt, alles klar, ab nach Colombo, als es dann ging. Und Regierungsmaschine und so weiter, das steht ihm ja alles dann immer noch zu. Und das ist ja klar, dann wird er irgendwie von der Flugbereitschaft rausgeholt und so. Und dann hat er gesagt, alles Quatsch, ich kann hier nicht weg. Den Menschen geht's hier richtig scheiße, ich muss was tun. Und hat sich dann in ein Hotel begeben, in der Nähe von Colombo. Und hat gesagt, wir bauen ein Krankenhaus wieder auf. Mhm. Und dafür sammle ich jetzt Geld. Und ist dann abgereist, nachdem wirklich sehr, sehr viel Geld zusammengekommen ist. Und hat insgesamt noch 4,5 Millionen Euro Spendengelder gesammelt. Und hat in der Nähe von diesem Ort dann eine Geburtsklinik bauen lassen, weil er gesagt hat, dass das ist das, was die Menschen hier jetzt brauchen. Und hat gesagt, in einem Jahr möchte ich, dass das Ding fertig ist. Hm. Am 27. März 2024 ist es eröffnet worden.
Ja, fast.
Fast. Und es ist das German Sri Lanka Friendship Hospital in der Nähe von Gol und es ist jetzt eröffnet und ist das modernste und die größte Geburtsklinik in ganz Südostasien.
Und guck.
Das ist wirklich mit den Spendenmitteln von Helmut Kohl, der daraufhin eine kleine Stiftung nur dafür gegründet hat, die das Geld dafür eingesammelt hat und die das augenscheinlich auch nach seinem Tod tut.
Okay. Ja, das ist erstaunlich.
Absolut, oder?
Ja.
Und die Geschichte ist nicht unbekannt, du kannst sie googeln, so ist es
ja,
nicht.
Aber nicht allgemein bekannt, sozusagen. Nee. Ja, ja, toll. Schön. Naja, am besten wäre es wohl gewesen, wenn der Tsunami nicht gewesen wäre, aber das, ja. Okay. Ist denn das, wenn jetzt, wo du sagtest, der Fahrer oder irgendein Fahrer sagt, ich fahre euch jetzt ins Hinterland, ist das dann eine geübte Naturkatastrophenart?
Nein.
Neu, erste Mal.
Ja, das war das Problem.
Okay, die wussten nicht, was zu tun ist.
Das Wasser ging weg. Das war bis zu einem Kilometer weg. Als erstes haute das Wasser ab.
Ja.
ist es so, der Tsunami, der dort passiert ist, da ist die eurasische Platte auf die asiatische Platte und die haben sich untereinander geschoben, das passiert. Und dann ist, dadurch hat sich die eine Platte, nämlich die eurasische, wenn ich das richtig sehe, hochgeschoben. Sie hat sich auf die andere Erdplatte geschoben und ist davon wieder abgerutscht und dann mit Schwung runtergeknallt. Und das hat zum einen eine Flutwelle, aber als erstes Mal, das ist nicht lückenlos rein, sondern es hat einen Graben gerissen. Also das ist, die sind, ja, die waren nicht, die waren nicht Stoß an Stoß.
Dann war da Platz, da musste Wasser rein.
Und da ist Wasser reingelaufen. Und dann kam eben also erst das Wasser, dadurch ist es weg, und dann kam durch dieses Abbrechen oder das Runterfallen der Platte ist dann diese Welle entstanden. Okay. Diese Welle war relativ hoch, 30 Meter. Die findet aber auf See kaum Beachtung. Es gibt Berichte von Fischern, die sagten, hoppla, was war das denn? Weil sie einmal so aufgeschwommen sind, also hochgeschwommen sind und dann wieder weg. Und erst als diese Welle auf die Küstenplatten oder auf die Küstenstreifen, also auf flacheres Gewässer,
baut es sich auf.
Da baute es sich auf. Deswegen hat man das relativ spät gesehen. Aber das war auch, also zwischen Nord-Sumatra, wo das passiert ist, und dem Land, da war sowieso kaum Zeit. Aber und so war es dann eben vor allen Dingen auch in Sri Lanka, dass das Wasser weg war bis zu einem Kilometer. Und es war so ungewohnt, dass die Fischer gesagt haben, ist ja Weltklasse, jetzt renne ich mehr hinterher und hol die Fische, die da auf dem Boden liegen. So, und dann sagt man so im Nachhinein, ich finde, dass es eine Erzählung ist, weil die sagen, ja, die Tiere haben es doch uns gezeigt, weil die haben doch, die waren doch alle nervös und so, das glaube ich alles. Und die sagen, kein einziges Tier ist umgekommen. Trotzdem brauchst du ohne Erfahrung, Schatz, eine rasante Transferleistung, um festzustellen, dass da jetzt einfach was Schlimmes passiert.
Ja, ja. Ja, das mit der Welle auf dem Meer, das habe ich bei Fukushima mal gesehen, mit einem japanischen Küstenwache, die irgendwie über diese Tsunami-Welle irgendwie ein paar Kilometer vorher rüberfährt und sagt, das müsste die jetzt sein, aber und dann war nichts, dann kamen sie zurück und dann war alles in Dutt. Ja, das ist echt ein fieses Ding. Und das ist ein Kilometer Wasser weg ist.
Ja.
Allein die Masse, die dann wieder zurückkommt.
Es ist natürlich, ja, aber es ist natürlich auch relativ flach, ne? Ja, aber ich wollte an sich nur die kleine Heldengeschichte erzählen und ich wollte sozusagen auch erzählerisch dieses Land nicht mit dem Tsunami verlassen, denn es war so, ich habe dann ja
versucht, sondern mit Helmut Kohl.
Mit Helmut Kohl.
Birne.
Ich habe ja dann versucht, ein paar Anknüpfungspunkte an meinen vorherigen Reisen zu finden und habe sie nicht gefunden und war, ich will nicht sagen enttäuscht, aber so dachte ich mir, es gibt ja dieses Zugunglück, das ich dort intensiv in Erinnerung behalten habe, und da sind wir hingefahren, weil da ein kleines Museum ist und da ist nichts zu sehen. So, und nach einem kurzen Moment habe ich mir gedacht, wie großartig ist das? Also die Natur ist zurückgekehrt, die Trümmerfelder sind erstaunlicherweise.
Die Leute sind wieder da.
Die Leute sind da, die Häuser sind da. Und ich sagte, es muss hier sein, aber das war hier weit weg und also so 100 Meter von der Straße entfernt. Und ja, das ist da hinten so. Und da sind dann eine Gärten und sonst irgendwas, auch gut so.
Ja. Gut,
die Bahnstrecke fährt.
Lebe geht weiter.
Absolute Empfehlung. Ich hatte dir vorher gesagt, ich weiß nicht, was passiert. Katastrophe oder spitze Schreie der Entzückung. Es sind eindeutig die Spitzenschreie der Entzückung. Es ist ja immer ein ganz gutes Zeichen, wenn die Mitreisenden sagen, wann wollen wir denn wieder hierher?
Ja, ja. Ja, schön. Das freut mich.
Ganz ohne Fußball, ganz ohne Cricket.
Ja, gut, dann, naja. Na gut, irgendwas ist immer.
Ja.
Wie schön. Gar keinen Sport geguckt.
Nichts.
Nichts. Gut, da reden wir dann nochmal off the record.
Ja.
Was da jetzt los war. Herzlichen Dank, dass du diese herrliche Reise
ja
nur für diesen Podcast auch unternommen
hast. Absolut.
Das weiß deine Familie. Schön, dass sie mitgekommen ist.
Ja. Es war ihnen und mir lästig, aber
gut.
Es ist ein schmutziges Geschäft und jemand muss es machen.
Absolut. Von nichts kommt nichts.
So. Ja. Und nun steigen wir wieder in den Alltag ein.
Ja. Ja. Freue ich mich. Und ich bin das nächste Mal wieder dran mit Wegfahren.
Ja.
Yay. Aber dazu ein andermal.
Ja, in einer weiteren Folge.
Genau.
Dann.
Auf ein Lipton.
Genau. Beenden wir nicht nur diese Folge.
Sondern auch die Ferien.
Sondern auch die Ferien.
Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
So.
Wir müssen das Bruttosozialprodukt auch steigern, weil wir können uns das alles ja nicht mehr leisten.
Das ist wahr. Bullshit. Genau. Also, tschüss Paul.
Tschüss, tschüss.
Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.